Als Predigtext für diesen Tag hören wir auf Worte aus 1. Mose 11 und dort sind es die Verse 1 bis 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Wir wollen gemeinsam beten und Gott im Lied anbeten und ich darf Sie einladen dazu aufzustehen. Aber lieber Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir in dem Geist, den du uns geschenkt hast als deinen Kindern. Und wir danken dir für diesen Morgen und für unser Zusammensein an diesem Ort und auch für die, die mit uns verbunden sind in diesen Augenblicken und geben dir, dem Alleinigen, dem Allmächtigen, die Ehre. Wir beten dich an und sind dir von Herzen dankbar dafür, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, dass du uns Glauben geschenkt hast und dass wir an diesem Morgen dich preisen und dich ehren dürfen. Und wir danken dir, dass du uns mit deinem Wort begegnest und dass du uns durch deinen Heiligen Geist dein Wort erklärst und weitergeben möchtest. Und wir bitten dich, dass das in Lesung und Predigt auch an diesem Tag geschieht. Sei du wirksam in unserer Mitte. Und das soll nicht nur gelten für uns, das soll auch ganz bewusst gelten für unsere Kinder, die mit uns in diesem Haus sind. Es ist uns ein beständiges Anliegen, sie dir zu nennen und dich zu bitten, dass du wirksam bei ihnen bist. Hab herzlichen Dank für diesen Tag, auch für diesen Tag in unserem Land. Und wir wissen, dass an diesem Tag nicht nur in allen möglichen Kirchen und Häusern dein Wort verkündigt wird, sondern auch an vielen öffentlichen Plätzen und Einrichtungen und in Treffen und Pfingstereignissen. Und wir bitten dich ganz, ganz herzlich, dass du da besonders durch deinen Geist wirksam bist bei Jung und Alt. Gib deinem Wort einen guten Lauf in unserem Land, das ist unser Gebet. Hab herzlichen Dank, dass du unser Herr bist, dass du unser Gott bist und dass wir uns auf dich einlassen dürfen, immer wieder neu. Du stehst in unserer Mitte, du hast uns erfüllt mit deinem Geist, du leitest uns auf deinem guten Weg. Wir folgen dir, wir gehorchen dir und wir geben dir, unserem Gott, auch an diesem Tag alle Ehre. Amen.
1. Mose 11 gehört tatsächlich auch zu den ganz großen zentralen Pfingsttexten für die Predigten und darum haben wir diesen Text heute Morgen noch einmal miteinander gelesen, gehört. Ich habe es überschrieben: Geburt und Tod aller Philosophie. Das klingt natürlich sehr arrogant und eingebildet, als wäre ich schlauer als alle Philosophen, die da vor mir und um uns herum sind. Die Kernfrage ist eigentlich die: Was ist da eigentlich geschehen in 1. Mose 11 und was ist geschehen seit 1. Mose 11? Und ich will mich nicht darüber überheben, über all die klugen Köpfe, die wir da lesen können und die wir zum Teil auch kennen, aber tatsächlich einmal dieser Frage nachzugehen: Was ist da tatsächlich geschehen? Was ist eigentlich der Mensch? Was ist aus ihm geworden? Der Mensch, geschaffen aus Erde und Wasser, ist schon mal genial, was man als aus Erde alles machen kann. Nur aus Erde. Da ist nichts anderes als ein bisschen Erde und Wasser. Gott schafft den Menschen aus Erde, vom Acker, Können Sie sich ein bisschen umschauen, nach vorn, nach hinten, was oder wer da alles neben Ihnen sitzt? Erde und Wasser. Staub und Asche, hat Konrad Eisler immer gesagt. Mehr sind wir nicht. Keine Zugaben, kein Gold, kein Silber, keine Edelsteine, sondern tatsächlich pure Erde und jede Menge Wasser. Trotzdem genial, was man aus Erde alles machen kann. Übrigens gilt das auch für anderes, für Gras, für die Blume, für Elefanten, für Pinguine, für Kröten, Mäuse, Blindschleichen, Giftschlangen und auch für den Menschen. Nichts als Erde und Wasser. An jedem Grab, bei jeder Trauerfeier heißt es zum Schluss, von Erde bist du genommen und zu Erde sollst du wieder werden. Das ist nicht nur ein Spruch, das ist wirklich so. Mehr bleibt, vielleicht ein paar Goldzähne noch, wenn wir welche haben, aber viel mehr ist tatsächlich nicht dann nach so ein paar Jahren, Jahrzehnten. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und sowas kriegt nur einer hin, nämlich der lebendige Gott. Und das zu verstehen, das ist göttliche Philosophie. Das ist göttliche Philosophie. Und wenn man das im Hintergrund behält und weiß, wie seit Jahrtausenden in einer langen Philosophiegeschichte Menschen versuchen, nur ein wenig davon auch nachzumachen oder zumindest ein wenig zu verstehen, dann sehen wir den Unterschied zwischen seiner Philosophie, zwischen seiner Weisheit, zwischen seiner Macht und menschlicher Philosophie. Und jetzt kommt der Mensch und er kam schon sehr früh und sagt, das will ich auch. Das kriegen wir auch hin. Das machen wir einfach. Probieren es mal. Und wir fangen schon mal mit einer Stadt und mit einem Turm an, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Und da wird noch einmal wiederholt aus Erde und Wasser. Also ein bisschen anders aus Stein, Erdharz als Mörtel. Aber im Grunde genommen dasselbe, was Gott gemacht hat in seiner Schöpfung. Steine kriegen wir hin. Ein Turm können wir probieren. Das ist der Turmbau zu Babel. Und dann kommt später, viel später, ein wichtiger Satz in der Weisheit Salomos, Kapitel 15, Vers 8, wo es heißt, es ist ein böses Werk. Wenn er, der Mensch, aus demselben Ton einen nichtigen Gott macht, wo er doch selbst nicht lange zuvor aus Erde geschaffen worden ist und nach kurzer Zeit wieder dahin fährt, von wo er genommen worden ist, wenn die anvertraute Gabe der Seele zurückgefordert wird. Dann heißt es in unserem Abschnitt, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die Menschenkinder bauten. Die Ausleger sagen, das ist wirklich Quatsch. Das ist Ironie, dass er extra herunterfuhr, um zu sehen, was treibt ihr da eigentlich? Er muss natürlich nicht extra kommen und schauen, sondern das hat er längst gesehen. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwirrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt der Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Seitdem gilt das als eine Art Mythos, um zu erklären, warum es so viele Völker, so viele Sprachen gibt, warum wir uns in der Schule plagen mussten, 8, 9 Jahre lang mit Englischvokabeln, Französischvokabeln, manche auch noch Latein oder Griechisch oder Ähnliches. Und trotzdem wir merken, wie mühevoll das ist, sich auch nur nach 8 Jahren Englischunterricht mit Anstand eine Pizza im Ausland zu bestellen oder nach dem Weg zu fragen oder den Weg zu erklären. Und wir merken, uns fällt nichts mehr ein. Auch nach 8 Jahren Unterricht ist alles wie gelöscht. Ich weiß noch, ich habe vor Jahren einmal in England eine Predigt halten sollen, dürfen, müssen, in einer Großstadt, Universitätsstadt, da wo Rolls-Royce baut, Autos, Flugzeug, Motoren und solche Dinge. Und kurz vor dem Gottesdienst, ich war sowieso schon am Ende, schon bevor ich da war, kurz vorher kam die Oberbürgermeisterin, die auch im Gottesdienst war, zu mir und sagte nur, dass sie die Oberbürgermeisterin sei und dass sie sich freut auf diesen Gottesdienst. Da bin ich noch mal ein bisschen kleiner geworden. Dann habe ich die Predigt gehalten und dann kam sie noch mal hinterher zu mir. Sie war auch Gymnasiallehrerin, sagte sie mir dann. Und sie hätte bei ihren Abiturienten nicht solch ein brillantes Englisch wie von mir. Und ich konnte ihr kaum darauf antworten und musste ihr gestehen, ich habe meinen Text einfach einer Missionarin gegeben. Die hat das übersetzt. Aber ich, nach 8 Jahren Englisch, da war nicht viel übrig. Das ist das Problem, das wir hier schon sehen, nämlich diese vielen Sprachen, diese Unterschiede, diese Völker, die sich da bilden. Aber es geht eben nicht nur um die Frage in 1. Mose 11, warum gibt es nun so viele Völker und so viele Sprachen? Sondern die Frage ist eigentlich am Problem orientiert, nämlich dass die Sprache an sich verwirrt ist. Also nicht nur, dass wir um die 200 verschiedene Sprachen oder Sprachfamilien haben, sondern die Sprache an sich ist verwirrt. Die Sprache an sich, und das sage ich häufig und immer wieder, das sage ich immer den Ehepaaren in der Ehebegleitung, die Sprache an sich ist verwirrt und verwirrend. Sie funktioniert nicht mehr. Wir haben aber allesamt in der Schule gelernt, Sprache funktioniert. Ihr müsst nur anständig miteinander sprechen, ihr müsst nur ausreichend miteinander sprechen und dann funktioniert das. Und ich sage immer wieder, nein, das funktioniert nicht. Es funktioniert höchstens dann, wenn wir verstehen, dass es nicht funktioniert. Dann könnte es einigermaßen gut gehen, wenn wir wissen, wie schwierig das ist. Und wir müssen noch genauer sehen, wir haben seit 1. Mose 11 nicht nur ein bisschen Sprachverwirrung, sondern wir haben die Wahrheit verloren. Da fängt das eigentliche Problem an. Wir haben die Wahrheit verloren. Wir haben die Beziehung zum lebendigen Gott verloren. Wir sind zerstreut unter die Völker oder in die verschiedenen Gegenden dieser Welt. Und wir haben die unmittelbare Beziehung mit 1. Mose 11, was könnte man sagen, endgültig verloren. Deswegen war es notwendig, gleich anschließend sich ein neues Volk in Abraham zu erwählen. Aber wir sind erst einmal verloren. Wir haben es verbockt, versiebt, verspielt, wir haben den Bogen überspannt. Nichts erklärt diesen Vorgang besser als Paulus in Römer 1, wenn er 3-mal nacheinander so deutlich sagt, darum hat Gott sie dahin gegeben. Und sagt er nicht in verschiedenen Sprachen, sondern in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Dahingegeben, wörtlich heißt eigentlich in unbrauchbaren Sinn. Sinn, Gedanken, Sprache, unbrauchbar. Klar, wir haben alle sprechen gelernt, wir haben Sprachen gelernt, aber wenn wir genauer hinsehen, und das weiß jedes Ehepaar und alle, die Kollegen haben oder schwierige Nachbarn haben, dass Sprache meistens nichts löst, sondern meistens das noch viel schwieriger macht. Und manche sagen deswegen auch, ich sag besser nichts mehr. Auch in manchen Ehen funktioniert das so. Da knallt man die Tür zu und sagt 3 Tage lang schweigen. Nicht, weil man so böse wäre, sondern weil man den Eindruck hat, ich komme mit meiner Sprache nicht mehr an. Ich kann nicht sagen, was ich denke oder was ich meine. Und wenn ich es dann doch mal probiere, dann ist gleich Feuer unterm Dach. Weil es nicht verstanden wird. Das ist tatsächlich das Problem der Sprache, dahingegeben in unbrauchbaren Sinn. Wir sind natürlich nicht fantasielos, sondern wir fangen nun an, nach dem zu suchen, was wir verloren haben. Nämlich, wir suchen nach der Wahrheit. Sie kennen alle dieses schöne kleine Lied, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Das war ganz ernst gemeint. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden. genial beschrieben. Das ist das ganze Problem, mit dem wir zu tun haben. Wir haben die Wahrheit verloren und wir wissen das und wir suchen danach. Und manchmal, das ist nochmal die nächste Katastrophe, manchmal glauben wir, sie gefunden zu haben irgendwo und halten es für Wahrheit und reden auch davon. Und jeder denkt, nee, das kann's auch nicht gewesen sein. Seit 1. Mose 11 sucht der Mensch nach der verlorenen Wahrheit, suchen ganze Völker nach der Wahrheit. Sie suchen, weil da ein unerträgliches Vakuum entstanden ist, ein quälendes Defizit, eine innere Leere. Der griechische Philosoph Archimedes soll nackt durch die Gegend gerannt sein und dabei immer wieder laut Heureka gerufen haben. Das heißt auf Deutsch, ich hab's gefunden, nackt deswegen, weil er in der Badewanne drauf gestoßen war. Auf irgendein großes Problem, an dem er lange gebrütet hat und in der Badewanne fiel es ihm ein und dann konnte es ihn nicht mehr halten. Dann sprang er raus und rannte durch die Gegend und rief, ich hab's gefunden, ich hab's entdeckt, ich hab's verstanden. Ich habe das große Geheimnis gelüftet, nachdem ich so lange gesucht habe. Das ist das sogenannte archimedische Prinzip. Der Punkt, von dem aus ich die Welt aus den Angeln heben kann, das war sein Gedanke. In der Badewanne gefunden, ich weiß nicht wie, wird auch nicht näher beschrieben, aber so ist das. Mit uns, alle spüren, da fehlt etwas, da fehlt die Wahrheit, da ist etwas, aber wir haben es nicht. Das hält man nicht aus. Da ist was Großes, da ist etwas Wesentliches, etwas ganz, ganz Bedeutendes, aber wir haben es nicht. Wir haben es verloren, nämlich die Mitte unseres Lebens, das Zentrum unseres Lebens, die Wahrheit haben wir verloren und das ist wirklich dramatisch. Diese innere Leere muss nun gefüllt werden und sie wird auch gefüllt mit irgendwas. Da gibt es 1000 Angebote und Möglichkeiten. Da ist Moral, da sind Regeln, da ist Kultur, da ist Aberglaube, da ist aller mögliche Krempel von irgendwelchen kreativen Köpfen. Wir haben viele Gerechtigkeit und Solidarität und was da alles ist und auch ganz anderes, nämlich gottloses und hemmungslose Lebenskonzepte, also auch das Gegenteil, nämlich ein Leben ohne jede Moral, ein Leben ohne Regeln, ein Leben ohne Glaube, Anarchie, 60er Jahre, ganz groß im Kurs. Nicht mehr das, was die Alten gelebt haben mit ihren Regeln und Geboten und Ordnungen. Wir können doch ohne, war die Meinung. Und alles, was sich da entwickelt hat an irren und wirren Ideen und Gedanken und Erkenntnissen, muss dann natürlich immer auch erklärt werden, beschrieben werden, ausgesprochen werden. Und dafür brauchen wir was? Dafür brauchen wir wieder Sprache, Worte, Schrift, Wörter, Formulierungen. Ohne Sprache geht überhaupt nichts. Und dann kommt das nächste Problem. Die Wahrheit ist weg und die Sprache ist verwirrt. Die Sprache ist unbrauchbar und jetzt versuchen wir immer noch seit 1. Mose 11 die Wahrheit zu beschreiben, die wir gar nicht haben. Und versuchen, alle möglichen potenziellen Wahrheiten zu beschreiben, die gar keine Wahrheiten sind. Und im dritten, wir versuchen mit einer unbrauchbaren Sprache eine nicht vorhandene Wahrheit sehr genau zu beschreiben. Also Sie merken, das ist ein bisschen merkwürdig, wie ich das beschreibe, aber ich will nur versuchen, Ihnen die Dramatik noch einmal zu beschreiben, mit der wir es zu tun haben, mit der es auch wir alle immer auch in der Predigt zu tun haben. Ich sage etwas und da kommt jemand und sagt, das, was Sie da gesagt haben, und dann muss ich sagen, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe was ganz anderes gesagt. Das ist das Problem von Sprache. Mit dem haben wir es immer zu tun. Das ist die Geburtsstunde der Philosophie. Und ihrer kleinen Schwester, das ist die Religion oder die Religionen, wir können auch sagen, das ist Wahnsinn. Mit einer unbrauchbaren Sprache eine nicht vorhandene Wahrheit präzise zu beschreiben. Das ist der Versuch von Philosophie und von Religion. Und seit Jahrtausenden haben unzählige Philosophen auf sehr, sehr hohem Niveau, sehr klug, sehr intelligent, das immer wieder versucht zu erklären, die verlorene Wahrheit zu finden, zu beschreiben und die Geheimnisse der Welt in Sprache, in Worte zu fassen, in Formulierungen, Definitionen, endlosen Schriften und Büchern, die man lesen kann, Diskussionen und Talkshows, auch heute, immer wieder diese Philosophen, die dann irgendwas sagen, das klingt schlau, klingt wirklich schlau, ist aber verlorene Wahrheit in unbrauchbarer Sprache, manchmal auch unverständlicher Sprache, das hilft denen dann noch, wenn sie sagen, versteht sowieso kein Mensch. Da kann man auch sagen, was man will. Da bin ich ein bisschen boshaft, mag sein. Aber das zu verstehen, jede Generation von Philosophen hat wieder gesagt, jetzt haben wir es. Jede Generation. Heureka. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir endlich erklären, wie die Welt funktioniert. Die Wissenschaft hat festgestellt, der Höhepunkt dieser Haltung gipfelt mit der Aufklärung in diesem einen bekannten Satz, wir wollen die Welt einmal so erklären, als ob es Gott nicht gäbe. Da ist der Ast nun endgültig abgesägt, auf dem wir saßen. Wir wollen die Schöpfung erklären ohne den Schöpfer. Wir wollen die Welt erklären, als ob sie aus sich selbst entstanden wäre. Damit leben alle Schüler in der heutigen Zeit, die im Biologieunterricht sind. Wir wollen sie nicht nur erklären, sondern wir wollen auch beweisen, dass wir sie auch selbst schaffen könnten, zumindest in der Theorie. Wir wollten Gott unbedingt loswerden. Und jetzt staunen wir, wie gottlos die Welt geworden ist. Und dann kommt noch eine andere kleine Schwester neben der Religion oder den vielen Religionen, eine andere Schwester der Philosophie, das ist die Psychologie. Das ist ja schon eine richtige kleine Familie, die sich da bildet. Und alle beteiligen sich daran. Allen voran Sigmund Freud, der eines richtig verstanden hat, nämlich der erklärt, dass wir nicht einmal korrekt denken können. Unser Denken ist auch Sprache. Wenn die Sprache nicht funktioniert, funktioniert unser Denken auch nicht. Und wir wissen das inzwischen, was da alles noch passiert beim Denken, dass neben dem Verstand es noch das Unterbewusstsein gibt, das Unbewusste, das Irrationale, das Nicht-Rationale, heißt es eigentlich, die Emotionen, die Impulse, die Versuchungen. Paulus würde ganz einfach sagen, das Gesetz der Sünde, das in mir wohnt. Wir sind nicht einmal in der Lage, einigermaßen klar zu denken. Dann kommen die Psychologen, die sagen, das ist das Dramatische, aber wir kriegen das hin. Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, das schaffen wir. Dann kommt die Bibel, es ist noch viel dramatischer. Und ihr kriegt das nicht hin, weil wir noch an der Sprache hängen. Weil ohne Sprache nichts funktioniert. Und es geht sogar noch ein bisschen weiter, sogar bis Martin Luther, wenn Martin Luther in seiner Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam so deutlich sagt, wir sind nicht einmal frei, etwas zu wollen. Selbst da setzt es schon aus. Wir wissen nicht einmal, warum wir das eine wollen und das andere nicht. Welche Impulse schon vorher da waren. Wir können nicht einmal entscheiden. Paulus sagt, wollen geht noch und tun geht nicht mehr. Römer 7. Also auch Paulus, Luther sind da sehr auf einer Linie. Man könnte vieles wissen und klären und trotzdem können wir am Ende nicht sagen, was unser Gedanke uns diktiert. Wir versuchen mit einer unbrauchbaren Sprache eine nicht vorhandene Wahrheit zu beschreiben und was wir dann beschreiben, ist zum größten Teil überhaupt nicht vernünftig oder Wahrheit. Und deswegen kann Paulus in Römer 9, das ist immer noch dieser rote Faden, in Römer 9 dann mit großer Klarheit schreiben, darum liegt es auch nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Was immer ihr wollt, bildet euch nichts drauf ein. Was immer ihr wisst, es ist nichts Besonderes. Was immer ihr redet, klingt gut, hat aber wenig Wahrheit. Wir glauben zwar, wir würden verstehen, auch uns gegenseitig verstehen, aber das stimmt nicht, wir verstehen uns nicht. Wir haben sprechen gelernt, Sprachen gelernt, haben gelernt zu diskutieren, zu debattieren, haben auch gelernt, wie Kommunikation funktioniert. Kann man ganze Bücher darüber lesen, wie das funktioniert. Miteinander reden, gibt es eine ganze Reihe. Miteinander reden, wie redet man miteinander? Wenn man das gelesen hat, würde man sagen, ich rede lieber nichts mehr. Das ist richtig schwierig. Und selbst wenn wir dieselbe Sprache sprechen und auch wenn wir meinen, wir hätten uns klar ausgedrückt, merken wir, Sprache funktioniert nicht. Die Philosophen sagen, wir haben den Verstand. Die Religionen sagen, das ist sehr rätselhaft, aber wir sagen euch, wie man sich einen barmherzigen Gott schafft. Und am Ende stehen wir leer da. Die Theologen kommen mit Dogmatik, die sind auch nicht besser. Viel Dogmatik, sie erklären uns, wie man denken, reden, handeln soll, hängen aber fest in der Philosophie der jeweiligen Zeit. Wir müssen schon sagen, irgendwie funktioniert die Sprache schon, wenn wir miteinander reden. Irgendwie, aber wenn es darauf ankommt, sind wir wieder bei einem ganz, ganz zentralen biblischen Wort. Wenn es darauf ankommt, dann landen wir bei Jakobus 3. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Da geht's um Sprache. Natürlich um Beziehungen, um das, was sprachlich alles so unter uns passiert. Aber was da sichtbar wird, ist das Unheil pur. Gesetz der Sünde, eine einzige, undurchschaubare, mit Jakobus könnten wir sagen, eine Giftküche. Unser Herz, unsere Gedanken ist eine Giftküche. Und ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Glaube ich nicht. Jakobus 3, Markus 7, Römer 7 wird das sehr, sehr klar und deutlich beschrieben, wer wir eigentlich sind, obwohl wir es nicht einmal böse meinen. Wir meinen es ja gar nicht so böse. Und es geht auch gar nicht darum, in der Bibel immer wieder zu zeigen, wie böse wir doch sind, wie furchtbar das ist, dass wir so sind, wie wir sind, aber dass wir verstehen, dass jedes Missverständnis seinen Grund in 1. Mose 11 hat, dass jede Irritation auch in Gesprächen, die wir führen, seine Ursachen 1. Mose 11 hat. Jeder kleine Konflikt beginnt in 1. Mose 11 und endet möglicherweise im Weltkrieg. Oder umgekehrt, jeder Weltkrieg beginnt, weil irgendwo mal schlechte Laune war. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber irgendwo war der Windhauch der Chaostheorie, wo ein Blatt vom Himmel fiel oder vom Baum und dann ein Sack Reis umfiel und die Nachbarn sich geschlagen haben. Und so geht's dann weiter. Jeder Ehestreit beginnt mit 1. Mose 11. Aller Götzendienst, aller Aberglaube, Religion, Pseudowissen hat seinen Anfang in Römer, in 1. Mose 11. Alle Forschung beginnt in 1. Mose 11, denn da wird die Notwendigkeit sichtbar. Jetzt müssen wir diesen Rätseln nachgehen, der Suche nach Wahrheit nachgehen. Und da müssen wir sagen, klar, die Philosophie hat da Enormes geleistet. Da habe ich auch eine große Hochachtung davor. Das Wissen der Menschen ist gewaltig. Die Wissenschaften, Technik, Medizin, Forschung, wir sind eine hochentwickelte Kultur. Und ich bin irgendwo ganz unten in dieser Kultur. Also nicht, dass ich mich darüber überheben wollte, sondern da haben andere mir vieles weit voraus. Da ist viel erreicht worden, aber wenn wir dann noch einmal hinsehen, was haben wir denn erreicht mit all der Philosophie und dem Wissen und was wir da gesehen haben, dann müssten wir die Nachrichten abends anschauen und würden das sehen. Dass wir nicht drüber hinausgekommen sind. Neben all dem Wissen ist das andere immer noch da. Wir basteln immer noch an dem Turm zu Babel. Und der Turm zu Babel reicht immer noch nicht bis zum Himmel. Wir glauben aber, dass es irgendwann funktionieren müsste und basteln weiter dran herum. Und produzieren immer neue Verwirrungen, weil wir glauben machen wollen, dass wir es gefunden hätten, die Wahrheit. Verwirrung in geschliffener Sprache, auf Hochglanzpapier, Verwirrung auf Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten. Warum gibt es denn so viel? Weil so viele da sind, die sagen wollen, Heureka, ich hab's gefunden. Wenn auch nur ein bisschen, aber immerhin. kommen die Philosophen und sagen, ja, Religion ist gar nicht schlecht. Lessing mit seiner Ringparabel, wo es dann heißt, alle Religionen haben ein bisschen Wahrheit. Und wenn man alle Religionen sieht und nutzt und versteht, dann hat man ganz viel Wahrheit. Da wird die Verwirrung nur noch größer. Weil ganz viel Wahrheit auch nicht die Wahrheit ist. Und nicht, längst nicht das uns sagt, was wir eigentlich wissen möchten. Dieses "Ich hab's gefunden" ist ein Irrtum. Und deswegen heißt es ganz am Ende der Bibel, wir haben das in den letzten Wochen gesehen, Offenbarung 17, Babel ist die Mutter aller Hurerei. Da geht es nicht um moralische Verfehlungen, nicht um Prostitution oder Ehebruch, sondern es geht um die verschiedenen Ansätze, Philosophien und Psychologie und all das Wissen, all die Religionen, all das Pseudowissen, was sich da angehäuft hat, all die Verführungen, all die Lügen, all die Halbwahrheiten, all die Irrungen, weil Babel das Gegenteil von Weisheit ist. Das Gegenteil von Weisheit und sich trotzdem zum Maß aller Dinge macht. Hurerei Babels, das ist Moral. Das sind die Regeln und Ordnungen, die Menschen sich gemacht haben. Ist auch Kultur, Aberglaube, Zerstreuung, Ablenkung, die vielen frommen Haltungen, die es ja auch gibt in den Religionen, aber auch die vielen gottlosen und hemmungslosen Lebenskonzepte ohne Moral, ohne Regeln, ohne Glaube. Und auch die Philosophie und die Religionen mit all ihren Facetten, die wir da sehen. Das ist alles entstanden unter der Mutter der Hurerei namens Babel. Und wenn wir dann vom Tod aller Philosophie sprechen, dann will ich damit nicht sagen, dass ich die Philosophie irgendwie verachten wollte oder geringschätzen würde. Die sind wahrscheinlich allesamt klüger als ich. Was ich sagen will, ist, dass die Wahrheit noch immer nicht da ist, noch immer nicht gefunden wurde, noch immer gilt, wir versuchen mit einer unbrauchbaren Sprache eine nicht vorhandene Wahrheit zu beschreiben und wir wissen bis heute nicht einmal, wie man richtig denken soll. Die nächste kleine Schwester, die Theologie, kann ich ganz kurz sagen, sie schafft es auch nicht, weil sie in demselben Sumpf steckt. Ich spreche von der Theologie, die auch gut ohne Jesus auskommen kann. Das gibt es ja auch. Theologie heißt ja nicht, das sind alles ganz tiefgläubige Menschen, die darüber nachdenken und forschen, sondern Theologie ist erst einmal nur ein Nachdenken über das Göttliche und über Texte natürlich. Aber damit kommt man nicht zum Glauben an Jesus. Selbst von den Worten Jesu kommt man nicht automatisch zum Glauben an Jesus. Und er redete viel zu ihnen und sie wandten sich ab. Also auch wo die Wahrheit direkt in unser Leben hineindrängt und uns gesagt wird von dem, der die Wahrheit ist und die Wahrheit sagt, kommt sie immer noch nicht bei jedem an. Nicht automatisch, da fehlt immer noch etwas. Und dann merken wir vielleicht, dass unser größtes Problem nicht darin besteht, dass wir irgendeinen Blödsinn treiben, dass wir schuldig werden, sündig werden, irgendwo unsere Fehler machen, sondern das Problem besteht darin, dass wir im tiefsten Inneren vollkommen beschädigt sind. Nicht in dem, was wir tun, das könnte man ja ändern. Da können wir aber sagen, warum machst du das? Lass es doch, mach es doch anders. Tun wir ja auch so in der Erziehung. Das Problem besteht immer noch darin, dass wir verloren sind, abgrundtief Verlorene, so wie wir als Menschen sind. Verlorene, die aber zutiefst davon überzeugt sind, sie wären genial. Wir hätten es gefunden. Warum glauben wir das? Das glauben wir, weil man uns das so gesagt hat, dass Sprache doch Vernunft ist, dass man nur klar denken muss, nur rational genug, vernünftig genug denken muss. Und dann haben wir es irgendwann gelernt und dann haben wir den Eindruck, ja, ich kann schon ganz genial formulieren, nicht immer, aber manchmal gelingt es. Genial formuliert, rational, sprachgewandt, sprachgewaltig. Wir können Doktorarbeiten schreiben, wir sind professionell, wir haben unendlich viel Wissen angehäuft. sind vielleicht trotzdem zutiefst depressiv und ängstlich, unsicher, verloren, weil immer noch etwas fehlt, auch bei allem Wissen. Und die einzige Chance, wie sich Babel überwinden ließe, wäre der Abbruch, die Umkehr. Trennung von der Hure Babel, Umkehr von der Gottlosigkeit, von Aberglauben, Religion, Philosophie, von den vielen klugen Worten, wo die Wahrheit noch nicht sichtbar ist. Noch einmal Markus 7, wo Jesus sagt, unser Herz ist das Problem. Unser Herz ist die Giftküche, aus der alles kommt. Ein trotzig und verzagt Ding, sagt Jeremia 17. Oder David im Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und er will damit nicht sagen, es wäre ganz schön, wenn man sowas hätte. Er will damit sagen, ohne dieses reine Herz, ohne diesen neuen, beständigen Geist, bleibe ich bei 1. Mose 11 und komme keinen Millimeter darüber hinaus. Die Frage nicht, wie böse sind wir, sondern die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Und wie kommen wir da wieder raus? Wo ist die Lösung? Wo ist die Erlösung, dass Gott diese Giftküche verändern will, erneuern will, heilen will, erlösen will? Und natürlich die Frage ist, wie geht das denn? Da kommen wieder die Psychologen und die Religion und machen uns ihre Vorschläge, wie man das denn machen kann. Anständiger werden, genug Opfer bringen. Etwas leisten oder fleißig sein, was auch immer, gut sein als Mensch, einfach gut sein. Wer immer sich bemüht, den können wir erlösen. Das Gegenteil davon ist ein weises Herz. Ein weises Herz. Es muss Weisheit ins Herz. Und für Weisheit müssen wir nicht noch intelligenter oder klüger oder schlauer werden. Noch mehr lernen, Philosophie studieren, Psychologie, Theologiestudium hilft alles keinen Millimeter weiter, sondern er selbst muss hinein in unser Herz. Gott muss in unser Herz. Gott muss in meinem Herzen ordnen, aufräumen, heilen. Wahrheit, ich sag's mal, Wahrheit generieren. Eine Wahrheit, die ich nicht habe, die ich nicht kenne. Das Unterbewusstsein, mit dem sich Freud so viel beschäftigt hat und andere nach ihm. Das, was uns eigentlich ausmacht, dass wir sagen, ich habe keine Ahnung, wer ich eigentlich bin. Ich kann zwar sagen, was ich so denke und wie ich rede, aber was ich eigentlich bin, das ist ganz tief und sehr, sehr umfangreich. Da muss er hinein. Das Heil Jesu muss in mein Herz. Und das ganze Unterbewusstsein, dieses Chaos, das mich ausmacht, muss von diesem ganzen Dreck gereinigt werden. Keine Sorge, da ist nicht nur Dreck drin, auch bei Ihnen nicht. Wir wissen viel mehr, als wir wissen. Da ist auch viel Gutes drin. Fähigkeiten, Begabungen, aber immer in dieser Mischung, in diesem Sumpf, wo wir nie genau wissen, warum machen wir eigentlich was? Warum sind wir so? Warum reden wir so? Da ist das ganze angebliche Wissen, das Vorwissen, das Mitwissen, das Halbwissen, das Unwissen und auch das Unterbewusstsein. Das alles muss von der Wahrheit geordnet werden. Und dann kommen wir in diese Spur. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort sagt uns die Wahrheit. Und zwar komplex. Das ganze Wort. Das ganze Wort. Deswegen sagt Jesus so deutlich, die ganze Schrift, die von mir spricht, wie sie von mir spricht. Also nicht nur so ein kleinen Ausschnitt, dass wir sagen, wir haben Jesus verstanden, gesehen und da haben wir so ein Bild von ihm, sondern ich sage es ganz oft, den ganzen Jesus. Nach der ganzen Schrift und ganz viele fragen dann, was ist denn der ganze Jesus? Der ganze Jesus ist der Jesus nach der ganzen Schrift, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, mit allen Geheimnissen, die wir darin entdecken dürfen. Dein Wort ist die Wahrheit und sein Wort ist mehr als Sprache, mehr als Information. Sein Wort führt uns zur Wahrheit Dann haben wir eine schöne Formulierung. Sein Geist führt uns nicht nur zur Wahrheit, um zu sagen, da schaust dir mal an, da ist die Wahrheit, sondern sein Geist leitet uns in alle Wahrheit hinein. Das ist das Neue. Sein Geist leitet uns in alle Wahrheit hinein. Und es gibt tatsächlich ein grundlegendes Prinzip, durch das sich dieses Chaos ordnen lässt. Das haben wir schon im Alten Testament, nämlich Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Echte Gottesfurcht. Und gerade davon ist so wenig zu sehen. Gottesfurcht als Anfang der Weisheit. Mit Gottesfurcht lässt sich natürlich auch Angst machen. Angst ist aber nicht gemeint. Die Kirche hat den Leuten früher immer Angst gemacht. Manchmal ist es auch gut und notwendig. Mir hat man auch mal Angst gemacht und gesagt, wenn du nicht umkehrst, dann gehst du verloren. Das war Angst. War auch gut, war auch richtig. Nur heute lebe ich nicht mehr in der Angst. Furcht ist nicht in der Angst. Angst ist das Gegenteil von Weisheit. Angst führt in die Enge. Weisheit führt in die Weite. Angst ist gut, damit wir wach werden. Angst ist gut für Erweckung, damit Menschen wach werden. Aber das ist nicht das Ziel, sondern wir sprechen davon, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist ein gigantisches Wort. Die Liebe Gottes ausgegossen, das heißt überschwänglich, also überschüttet, meint das Wort eigentlich, in unsere Herzen. Das ist die Liebe von Gott und die Liebe zu Gott. Das ist ja eine Binsenweisheit, dass man nur lieben kann, wenn man Liebe erfahren hat. Das wissen viele, haben viele auch so erlebt. Nicht geliebt worden zu sein, wie soll ich da lieben? Aber wer Liebe erfahren hat, der kann auch wieder lieben. Und bei Jesus, bei Gott, da haben wir das in aller Klarheit in der Formulierung. Schaut doch einmal, wie sehr Gott euch geliebt hat. Wie sehr, so sehr, dass Jesus für euch, für dich am Kreuz gestorben ist, so sehr bist du geliebt. Das muss natürlich ins Herz hinein, nicht nur in den Verstand. Dass ich verstehe, wie groß die Liebe Gottes zu mir ist, das ist die Liebe von Gott, die in mein Herz ausgeschüttet worden ist. Und dann wird sie auch zu einer Liebe zu ihm. Das verändert mich ganz maßgeblich. Jetzt ist die Gottesfurcht da, aber nicht als Angst, sondern als eine Bindung, als Hochachtung, als Verherrlichung, als Anbetung. Jetzt ist auch der Wille da, jetzt ist der Glaube da, jetzt ist die Liebe da. Jetzt ist das da, was ich eigentlich brauche, um mich auf den Weg zu machen zu ihm und dann mit ihm meinen Weg weitergeben darf, nämlich die Fähigkeit, auch die Fähigkeit, dass ich endlich ihn erkennen kann. Ohne Liebe geht das nicht. Ihn erkennen ohne Liebe, wie soll ich die Liebe ohne Liebe erkennen? Geht nicht. Jetzt kann ich erkennen. Das, was uns fehlt, das, was wir verloren haben, ist nun ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jetzt ist alles da. Und dann sehen wir bei vor allem Paulus diese Formulierung, wenn er in 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt, und wir merken den Wandel, der da geschehen ist. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Das, was in 1. Mose 11 so auseinandergedriftet ist, und zwar mit einer großen Dynamik, das kommt jetzt wieder zusammen. Und wir sind auf dem besten Weg, die Wahrheit neu zu entdecken. Vielleicht nicht die ganze auf einmal, aber immer mehr von dieser Wahrheit zu sehen. Und das ist der Tod aller Philosophie. Recht so. Da kommt keine Philosophie mit. Das ist Neugeburt, das ist Wiedergeburt, das ist neues Leben durch den Heiligen Geist. Und das ist Pfingsten. Nicht weniger ist Pfingsten. Und das darf und kann alles, alles uns verändern. Bis hinein in Herzen, Gedanken und Sinne, in die Sprache, in die Beziehungen, in unsere beschädigten Herzen. Und wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir noch ein wenig frömmer werden oder bestimmte Formulierungen gebrauchen und eine andere Sprache, eine höhere Sprache vielleicht gewinnen, die besser klingt und sich besser anfühlt, sondern es geht immer noch darum, dass der Heilige Geist in unserem Leben etwas Entscheidendes tun will und auch tun muss. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Philipper 4, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Kolosser heißt, regiere in euren Herzen. Er regiere in euren Herzen. Dann kommt Apostelgeschichte 2, was vorher die absolute Katastrophe war, 1. Mose 11, wird jetzt überwunden, wird aufgehoben. Zum ersten Mal seit den Zeiten Noahs und seiner Söhne sind sie aus verschiedenen Sprachen und Nationen und sie haben sich wirklich nicht verstanden. Ob Japaner oder Briten oder Franzosen oder was auch immer da war, also Japaner vermutlich nicht und die Franzosen auch noch nicht, aber dass die vielen, die da zusammenkamen, zum ersten Mal alle hörten und sprachen und verstanden durch den Heiligen Geist. Sie hörten ein jeder die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Das heißt, die Sprache funktioniert wieder. Das Denken funktioniert wieder. Das Erkennen funktioniert wieder. Die Apostel können mit ihrer armseligen Sprache verkündigen, Wahrheit verkündigen und die Menge hört, versteht und glaubt. Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Jesaja 11. Die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Habakkuk 2. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist doch gar nicht so, es bedeckt doch gar nicht die Erde wie Wasser das Meer, wo ist denn die Erkenntnis, wo ist das alles? Dann müssten wir sagen, ja, das stimmt. Apostelgeschichte 2 sehen wir für einen kurzen Augenblick den finalen Zustand. So wird das sein, wenn er kommt. So wird das sein, wenn er kommt. Wenn er auf seinem heiligen Berge steht, dann wird das Land voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und diese 3000 in Apostelgeschichte 2 zeigen uns dieses unglaubliche Wunder, das in einem Augenblick geschieht, wenn sein Geist über sie kommt. Ich bete. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir darüber so deutliche Worte haben, dass wir wissen, wie wir sind, was durch unser Denken, Wissen, durch all die Intelligenz und Klugheit, auch durch unsere Worte alles schief geht und schief geht, wie schwierig das ist, miteinander auszukommen. Und darum danken wir dir herzlich, dass wir von deinem Heiligen Geist erfüllt sein dürfen, versiegelt sein dürfen und dass du nicht aufhörst, an uns zu wirken, dass du eine unendliche Geduld mit uns hast und jeden Tag neu mit uns auf diesem Weg beginnst, damit wir nicht nur äußerlich neu werden, nicht nur in der Sprache neu werden, bessere Formulierungen, sondern dass wir in unseren Herzen wirklich Erlöste sein dürfen. Frei werden von all dem, was uns so lange geplagt und gebunden hat, und wir das zum ersten Mal erleben dürfen, dass dein Geist in die Freiheit führt. Und wir wissen, dass wir noch lange nicht ganz angekommen sind bei dieser vollkommenen Freiheit, aber dass wir sie schon sehen dürfen und wissen, dass sie da ist und wir alles schon hinter uns lassen dürfen, was uns noch bindet und plagt. Danke, dass deine Liebe in uns wirksam geworden ist und wir endlich auch dich lieben und verstehen und erkennen dürfen und auch untereinander diese Liebe wirksam geworden ist. Wir danken dir für alle Freundlichkeit, für alle Geduld und danken dir für dein Wort und für das Wunder deines Geistes. Und wir beten miteinander, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.